Gnade sei mit euch und Frieden von dem, der da ist und der da war und der da kommt, Jesus Christus. Der Geist ruht auf mir, weil der Herr mich gesandt hat. Liebe Gemeinde, so eine Predigt zu beginnen, ist verwegen. So eine Predigt zu beginnen, mag Widerspruch wecken. Aber so beginnt es, liebe Gemeinde, was der Prophet aufgeschrieben hat. Und es beginnt deshalb so, weil jeder und jede von uns das nachsprechen soll. Damit jeder und jede von uns sagen kann, der Geist Gottes ruht auf mir. Er hat mich gesandt, den Elenden die frohe Botschaft zu schicken. Jeder von uns soll ein solcher Jesaja sein. Und jeder Einzelne müsste es sich aufschreiben, damit er es nicht vergisst. Der Geist Gottes ruht auf mir. Er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen. Was für ein Auftrag zu Beginn des neuen Jahrzehnts. Die Festtage sind vorbei. Die Gäste wieder abgereist oder wir wieder zu Hause. Es ist ruhiger geworden in Wohnung und Haus. Der Alltag kommt mit großen Schritten. Vielleicht steigen Sie morgen wieder in Beruf oder Studium ein, in all die Aufgaben, die auf uns warten. Vielleicht ein bisschen erholt, vielleicht ein bisschen geschafft von all dem zu viel, was ja auch zu diesen Tagen gehört. Doch statt des großen Gähnens kommt nun zu uns Ernüchterten ein Brausen des Geistes. Der Geist Gottes will uns in Gang setzen, aufrütteln, wach machen. Der Geist Gottes ruht auf mir. Und diesem Geist ist wirklich viel zuzutrauen. Der webte und schwebte am Anfang schon mal über den Wassern der Urflut und das hatte sehr reale Folgen. Die Welt entstand, Schöpfung. Der Geist erschien dem Hütejungen David, als Samuel ihn zum König gesalbt hat. Es ist der gleiche Geist, den Jesus in seiner Taufe auf sich kommen sieht wie eine Taube. Und es ist der Geist, den Gott zu Pfingsten auf alle herabgießt und damit die prophetische Gabe dramatisch demokratisiert. Wo der Geist jemanden erfasst, entsteht etwas Neues, auch bei uns. Und was er erfasst, bekommt eine Richtung, einen Auftrag, eine Bewegung. Der Geist ist nicht ein inhaltsleeres Brausen. Der Geist lässt sich nicht für alles in Anspruch nehmen, nicht für Kriegsgeschrei und Überheblichkeit, nicht für Muskelspiel und Säbelrasseln. Er lässt sich nicht in Anspruch nehmen von all den Superfrommen, die anderen ihre Glaubensgewissheiten um die Ohren schlagen und auch nicht von denen, die ihre eigenen Größenfantasien mit dem Geist verwechseln. Der Geist setzt eine Bewegung in Gang. Er lenkt unsere Aufmerksamkeit, will uns auf Trab bringen und weist dabei eine Richtung. Und die ist zunächst nach unten, zu den Elenden, den Zerbrochenen, den Gefangenen. Sie sind die ersten Adressaten der guten Nachricht und diese lautet, ihr seid frei. Vielleicht vermögen wir die Brisanz dieser Nachricht gar nicht mehr so ganz nachzuvollziehen. Wir leben in einem freien Land, Gott sei Dank. Wir können sagen, was wir meinen, auch wenn mancher uns einreden will, dass dies nicht so sei. Wir können leben, wie wir möchten, solange wir die Freiheit des anderen achten. Was für ein Glück ist das? Aber für die Menschen zur Zeit des Propheten war dies eine Nachricht von ungeheurer Sprengkraft. Und für viele Menschen auf der Erde ist sie das heute noch immer. Ihr seid frei. Das bedeutete ganz konkret, frei von der Übermacht einer Besatzung, die das Volk knechtet und ausgebeutet hat. Frei von den Ketten, in die sie gelegt worden waren, um für die Machthaber zu schuften. Frei von den Kerkern, in die die gesteckt worden waren, die gegen das Regime aufbegehrten. Frei von den Schulden, die manche machen mussten, um die Familie irgendwie durchzubringen und damit immer tiefer ins soziale Unglück geriet. Ganz konkret war das alles. Ihr seid frei. Verkündet werden soll ein gnädiges Jahr des Herrn und einen Tag der Rache unseres Gottes. Und an dieser Stelle muss ich etwas erklären, liebe Gemeinde. Denn mit dem gnädigen Jahr des Herrn hat es eine besondere Bewandtnis. Alle 7 Jahre, so wird es erzählt im 3. Buch Mose, alle 7 Jahre soll ein gnädiges Jahr des Herrn ausgerufen werden. Ein Gnadenjahr, ein Erlassjahr. In diesem Jahr werden alle Schulden erlassen. In diesem Jahr werden die Felder nicht bestellt, damit sich der ausgelaugte Boden erholen kann. In diesem Jahr sollen die Tiere nicht für den Menschen arbeiten müssen, sondern sich ausruhen und sich an ihrem Leben erfreuen. Das muss man sich mal vorstellen. Für dieses Jahr wird außer Kraft gesetzt, was man so gemeinhin für selbstverständlich hält. Schulden machen und zurückzahlen oder sich weiter verschulden. Den Boden bestellen und rausholen aus ihm, was geht. Die Tiere benutzen, ihr Leben für die Menschen in Anspruch nehmen. Alle 7 Jahre soll innegehalten werden, damit sich alles erholen kann. Der soziale Stand der Armen, die Erde, die Tiere. Alles wird auf Anfang gestellt. Ein Neubeginn, ein Gnadenjahr und ein Tag der Rache unseres Gottes. Ein Jahr und ein Tag. Aber ohne diesen Tag geht es eben auch nicht. Wenn auch nur ein Tag der Rache, aber dieser ist des Herrn. Mein ist die Rache, spricht Gott. Und nur sein, damit wir nicht meinen, wir müssten die Sache selbst in die Hand nehmen, müssten selbst richten und rechten, wer seinem Willen folgt. Wir dürften entscheiden übereinander, wer den richtigen Geist hat und wer nicht. Und wenn es uns 10-mal danach ist, selbst Rache zu nehmen, sie gehört Gott und nur ihm. An uns ist es, den Elenden die gute Nachricht zu bringen und Trauernde zu trösten. Es ist, als sollten wir denen verkünden, seht mal, seht dort drüben, seht, was verheißen ist, seht das neue Land. Es ist so, als stünden wir auf einer Seite einer Brücke und versuchten, die Gebrochenen, die Gefangenen und Gebundenen eifrig zu dieser Brücke zu karren und ihnen zu zeigen, was ihnen verheißen ist. Seht mal, es kommt ein gnädiges Jahr des Herrn. Und das, liebe Gemeinde, sollten wir uns auch selbst sagen lassen. Denn wir stehen ja auch diesseits der Brücke und schauen in das Land, in dem die Zukunft liegt. Gerade zu Beginn eines neuen Jahres, ja, Jahrzehnts, drängt sich die Frage besonders auf, was wird eigentlich werden? Was wird werden, fragen wir und schauen auf das eigene Leben. Was wird mit mir werden, wenn die Kräfte schwinden? Werde ich eigentlich noch gebraucht? Werde ich eigentlich noch geliebt? Was wird aus mir werden mit all diesen Konflikten, die wir mit uns herumschleppen, den heißen den Eingefrorenen, mit denen man so lebt. Aber weh tut es doch. Was wird werden, fragen die Jungen und blicken auf das brennende Australien. Mit Sorgen verfolgt man die Nachrichten aus dem Mittleren Osten, Iran und die USA, Syrien und Irak. In den Waffenschmieden lässt man schon die Korken knallen. Das wird ein Jahr. Was kommt da alles auf uns zu? Und es braucht schon ziemliche innere Kräfte, überhaupt noch hinzuschauen und sich nicht einfach zurückzuziehen auf die kleine Insel des persönlichen Glücks oder Unglücks und ansonsten den Blick nicht mehr über den Tellerrand zu heben. Und dann gibt es die, die rufen, zurück, zurück in die Vergangenheit, Restauration der alten Gewissheiten, zurück zu den Zeiten, die vermeintlich besser waren, die Welt noch übersichtlich, die Familien stabil und die Grenzen dicht. Aber unser Glaube, liebe Gemeinde, der will uns nicht zurückbringen, der will uns nach vorn bringen. Der zieht uns geradezu in die Zukunft. Denn diese Zukunft, die ist nicht nur beunruhigend und unbekannt, sondern es ist auch die Zeit, in der Gott da sein will. Ist die Zeit, auf die sich die Hoffnung richtet. Und diese Hoffnung beschreibt der Prophet mit wunderbaren Bildern. Da wird sein Schmuck statt Asche, Freudenöl statt Trauer, schöne Kleider statt betrübten Geistes, dass sie genannt werden Bäume der Gerechtigkeit und Pflanzung des Herrn, ihm zum Preise. Schon diese Worte zu sagen, tut gut. Ein Kleiderwechsel steht also bevor. Nicht mehr in Sack und Asche gehen, nicht mehr die alten Fetzen von den Motten der Traurigkeit durchdrungen, nicht mehr die Bitternis am Leibe tragen und den Mief der Miesepetrigkeit, die uns in den alten Klamotten steckt, sondern festlich gekleidet, duftend, ein Sinnenschmaus. Denn er hat uns die Kleider des Heils angezogen und mit dem Mantel der Gerechtigkeit gekleidet, wie einen Bräutigam mit priesterlichem Schmuck. Und wie eine Braut, die in ihrem Geschmeide prangt. Wie in ein festliches Kleid werden wir mit neuer Hoffnung umhüllt. Und das ist nicht nur diese kleine, zerzauste Hoffnung, nicht mausgrau und kleinkariert. Das ist die überschwängliche Hoffnung derer, die der Geist herausgeputzt hat. Priesterlicher Kopfschmuck und Geschmeide. Und das ist nicht hausgemacht, sondern aus himmlischer Schneiderei. Liebe Gemeinde, ausgestattet mit solcher Festkleidung geht es sich anders, lebt es sich anders. Nicht geduckt mit eingezogenen Schultern, die immer mit dem nächsten Schlag rechnen, sondern aufrecht, mit offenem Blick und offenem Visier. So ausgestattet geht's in die Welt, zu verkünden den Elenden die gute Nachricht. Und das kann dann ganz konkret werden. Heute Nachmittag hier feiern wir einen Festgottesdienst zum 15. Geburtstag von Leib und Seele. Leib und Seele, diese Initiative, in der sich die Kirchen, die Berliner Tafel und der RBB zusammengetan haben. Sie organisieren an 45 Stellen in Berlin die Ausgabe von Lebensmitteln an Bedürftige. 1300 Ehrenamtliche kommen da Woche für Woche zusammen, verteilen, was sie selbst gespendet bekommen haben, verteilen und teilen auch Aufmerksamkeit, offene Ohren, gute Worte, wenden sich zu, hören hin. Ermutigen, richten auf, helfen, geben Hoffnung weiter. So kann das aussehen, wenn der Geist Gottes uns in Bewegung bringt. So konkret, manchmal ganz unscheinbar, manchmal in fremden Gewändern. Grund genug, froh ins neue Jahr zu gehen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.